Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Vielen Dank, lieber Jakob, für diese tollen Worte. Ich freue mich sehr, heute Morgen bei euch zu sein, liebe Matthäusgemeinde. Vielen Dank für die Einladung und für das Vertrauen, dass ich als jemand von außerhalb in eure Mitte hineinsprechen darf. Liebe Grüße aus der Hobkirche habe ich mitgebracht. Uns ist das wirklich ein Vorrecht, mit euch gemeinsam hier in Bremen Berufung zu teilen, nämlich den lebendigen Glauben an Jesus Christus zu leben und diesen Glauben auch anderen Menschen bekannt zu machen. Das ist eine große Ehre und so darf ich jetzt auch mal an einem Sonntagmorgen bei euch sein. Darauf habe ich mich schon sehr gefreut. Ja, unseren heutigen Predigttext finden wir in den Versen 11 und 12 aus dem Römerbrief, Kapitel 12. Ich habe mir sagen lassen, dass ihr den Versuch unternommen habt, ein ganzes Jahr in Römer Kapitel 12 unterwegs zu sein in euren Predigten. Das bewundere ich sehr, wie man das schafft. Und so habt ihr mir die Verse 11 und 12 anvertraut für den heutigen Sonntag. Und ich würde diesen Bibeltext gerne lesen. Und ich möchte euch einladen, wenn ihr könnt, wenn ihr mögt, mit mir aufzustehen, um das Wort Gottes zu hören und zu empfangen. Und der Apostel Paulus hat in Römer Kapitel 12 Folgendes an die Christen in Rom geschrieben. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Soweit das Wort Gottes. Amen. Ich lade euch einen Platz zu nehmen. Eure aktuelle Predigtreihe habt ihr überschrieben mit dem Titel Liebe leben. Und dabei schaut ihr insbesondere auf den Abschnitt von Vers 9 bis Vers 21 aus Römer Kapitel 12. Und dieser Abschnitt ist prädestiniert dazu, darüber zu sprechen, wie man andere Menschen lieben kann. Denn das ist genau das, was der Apostel Paulus dort erörtert und die Christen in Rom dazu ermutigt, andere Menschen zu sehen, wahrzunehmen und sie nach dem Grundsatz der Liebe zu behandeln. Und so steigt er ein mit Vers 9, in dem er über eine echte, ungeheuchelte Liebe spricht. Am vergangenen Sonntag hat Pastor Andreas so wunderbar uns diesen Text ausgelegt. Und dann ab Vers 13 spricht Paulus ganz konkret darüber, wie man nun praktisch lieben kann. Indem man sich zum Beispiel um diejenigen kümmert, die in Not sind. Indem man gastfreundlich ist, einander segnet, miteinander in Frieden lebt und vieles mehr. Aber die Verse 11 und 12, also unser heutiger Predigttext, stechen insofern aus diesem Abschnitt hervor, dass in diesen Versen Paulus gar nicht konkret darüber spricht, wie man nun andere lieben kann. Bevor Paulus ab Vers 13 also den Blick nach außen richtet, richtet er hier in den Versen 11 und 12 den Blick nochmal nach innen. Also die Verse 9 und 10 sind so etwas wie der Ausgangspunkt für eure Predigtserie. Und ab Vers 13 haben wir dann die ganz praktischen Auswirkungen von diesem Ausgangspunkt der echten Liebe. Aber die Verse 11 und 12 sind wie so eine Art Zwischenstück, ein Bindeglied. Vielleicht könnte man sagen, eine Brücke, sodass man vom Ausgangspunkt über diese Brücke dann zu den Auswirkungen kommt. Der Blick geht zunächst einmal auf die eigene innere Beschaffenheit. Zum Beispiel auf den eigenen Eifer, also auf die eigene Hingabe im Dienst, auf die eigene Beharrlichkeit und Widerstandskraft in Notsituationen, auf die eigene Beständigkeit im Gebet. Und das finde ich bemerkenswert, weil wir erkennen hier eine tiefe Wahrheit. Wenn du nämlich anderen Gutes tun möchtest, dann gelingt es dir am ehesten, wenn es dir selbst gut geht. Willst du andere stark machen, dann gelingt es am ehesten, wenn du selbst gestärkt bist. Willst du andere lieben, dann gelingt es am ehesten, wenn du selbst gefüllt bist von der Liebe Gottes. Wenn du selbst mit Leidenschaft, mit Hingabe, mit dem Feuer des Heiligen Geistes gefüllt bist. Wer schon mal mit Flugzeug gereist ist und sich zu Beginn diese Sicherheitseinweisung des Kabinenpersonals ganz genau angeschaut hat. Die Vielflieger, die gucken da ja gar nicht mehr so richtig hin. Denen wird aber aufgefallen sein, dass jedes Mal ganz deutlich gemacht wird, im Gefahrenfall ziehen Sie bitte zunächst einmal die eigene Maske herunter und setzen Sie sich auf, bevor Sie anderen dabei helfen, Ihre Maske zu finden und aufzusetzen. Warum ist das wichtig? Naja, weil du anderen nichts Gutes tun kannst, wenn du dich nicht zunächst um dich selbst kümmerst. Wenn du andere lieben willst, dann solltest du selbst von Liebe gefüllt sein. Oder um hier die Worte von Paulus zu verwenden, wenn du etwas in anderen entzünden willst, sollte selbst das Feuer Gottes in dir brennen, das Feuer des Heiligen Geistes. Diese Formulierung hat mich an eine Aussage des Kirchenvaters Augustinus erinnert, die sehr bekannt ist. In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Ja, was möchtest du in anderen entzünden, wenn in dir selbst nichts brennt? Okay, ihr habt dieses Prinzip, aber das war mir wichtig, um eine Grundlage zu schaffen, damit wir nun drei ganz konkrete Aspekte herausgreifen aus diesen zwei Versen. Diese drei Aspekte lauten: erstens, seid brennend im Geist, zweitens, seid beharrlich in Not, drittens, seid beständig im Gebet. Diese drei Punkte möchte ich mit uns herausarbeiten. Erstens, brennend im Geist. Paulus sagt, lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Ich als euer Bruder und Freund aus der benachbarten Pfingstgemeinde liebe es natürlich, über das Feuer des Heiligen Geistes zu sprechen. Feuer ist ein bildgewaltiges Symbol in der Bibel. Feuer kann für das Wesen Gottes stehen. Uns wird sowohl im Alten als auch im Neuen Testament gesagt, Gott ist ein verzehrendes Feuer. Feuer kann für die Gegenwart Gottes stehen. Es war Gott, der das Volk Israel durch die Wüste geführt hat, anhand einer Wolken- und Feuersäule. Feuer kann aber auch für Reinigung, für Läuterung und für Gericht stehen. Oder Feuer kann stehen für einen lebendigen Glauben. Oder wie hier in unserem Text, für einen hingebungsvollen, eifrigen Dienst in der Kraft des Heiligen Geistes. Schaut mal, am Pfingsttag wurden die Jünger berührt mit dem Feuer des Heiligen Geistes. Und sie fingen an, Gott zu loben, zu prophezeien und auf den Straßen Jerusalems mutig das Evangelium zu verkünden. So einer wie Petrus, der noch kurz vorher Jesus dreimal verleugnet hat, predigt am Pfingsttag in der Kraft des Heiligen Geistes, sodass 3000 Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden. Wow! Dass Menschen durch unseren Dienst zu Jesus finden, das können wir nicht einfach machen. Dafür brauchen wir das Feuer des Heiligen Geistes. Was wir machen können, wir können uns Gott zur Verfügung stellen. Wir können uns öffnen und sagen, Herr, brenn mit dem Feuer deines Heiligen Geistes in uns. Lichterloh. Brenn so in uns, dass wir brennen für dich, ohne auszubrennen. So ähnlich wie der Dornbusch im Alten Testament, der unter dem Feuer des Heiligen Geistes stand, aber doch nicht ausgebrannt ist. Und was wir machen können, wir können als Gemeinden eine Umgebung, eine Atmosphäre schaffen, in der der Heilige Geist gefördert wird mit seinem Feuer. An anderer Stelle schreibt derselbe Apostel Paulus an die Gemeinde in Thessaloniki, den Geist löscht nicht aus. In 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Also offensichtlich kann man in der Gemeinde eine Umgebung schaffen, die das Feuer des Heiligen Geistes erstickt. Wie gut, wenn wir Kirche so gestalten, dass das Feuer Gottes darin brennen darf. Ich möchte euch ein Bild zeigen. Das ist ein Panoramablick über den amerikanischen Yosemite-Nationalpark. Der drittgrößte Nationalpark dieser Erde, über 3000 Quadratkilometer groß und ein wunderschöner Ort der Schöpfung Gottes. Man findet dort riesengroße Granitfelsen, eine Fülle an Wasserfällen, eine ganz bunte Pflanzen- und Tierwelt, Riesenmammutbäume, faszinierend. Ich habe die Geschichte davon gehört, wie bis 1968 in diesem Yosemite-Nationalpark ein inszeniertes Spektakel nahezu täglich stattgefunden hat. Die Förster dieses Nationalparks haben nämlich das Totholz gesammelt und an den oberen Punkt einer Aussichtsplattform gebracht, um dort ein Lagerfeuer abzubrennen. Und am Abend, als es gedämmert hat, haben dann die Bagger und Bulldozer die zurückgebliebene Glut diesen Abhang hinuntergekippt, sodass so etwas wie ein Wasserfall aus Feuer entstanden ist. Wenn man aus der Ferne dieses Spektakel beobachtet hat, hat sich der sogenannte Yosemite Firefall ergeben. Und viele hundert Menschen wurden täglich angelockt und haben aus der Ferne dieses Spektakel beobachtet. Und sie riefen immer, let the fire fall, lass das Feuer fallen. Aber dann 1968 hat der National Park Service entschieden, diese jahrzehntealte Tradition einzustellen und diese Glut nicht mehr hinunterzukippen. Aber es wurde damals gar nicht so richtig öffentlich kommuniziert, dass dieses Spektakel eingestellt wird. Und so sind trotzdem weiterhin viele, viele Besucher in den Yosemite-Nationalpark gefahren und haben am Abend auf dieses Feuer gewartet und blieben enttäuscht zurück. Und jedes Mal, wenn sie das Personal fragten, hörten sie dieselbe Antwort. Das Feuer fällt hier nicht mehr. Meine Sorge als Pastor, als Christ im 21. Jahrhundert sind Gemeinden, in denen das Feuer Gottes nicht mehr fällt. Es wäre doch tragisch, wenn Menschen in unsere Kirchen kommen und sich danach sehnen, auf die Kraft Gottes zu treffen, diese aber nicht mehr vorfinden. Es wäre doch tragisch, wenn das einzige Feuer, das in unseren Kirchen zurückbleibt, das Feuer in den Kaffeemaschinen ist und ansonsten kein Feuer mehr im Dienst, kein Feuer mehr im Gebet, kein Feuer mehr im Gesang, kein Feuer mehr auf der Kanzel. Ich mag, wie es der britische Erweckungsprediger Charles Spurgeon seinem Predigernachwuchs eingetrichtert hat. Packt ein bisschen Feuer in die Predigt oder packt die Predigt ins Feuer. Also ihr merkt, ich bin aus einer Pfingstgemeinde, aber ihr habt mir diesen Text ja zugeteilt, deswegen müsst ihr mich jetzt aushalten. Dies ist also der erste Punkt. Seid brennend im Geist, bevor wir andere Menschen lieben können, sie stark machen können, in ihnen etwas entzünden können, sollte dieses Feuer Gottes in uns brennen, sollten wir feurig sein. Lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden, dient dem Herrn. Das hat Paulus gesagt. Der zweite Aspekt, beharrlich in Not. Denn in Vers 12 sagt Paulus nun, freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Und wenn Nöte kommen, haltet durch. Paulus erinnert hier die Christen daran, dass sie eine Hoffnung in sich tragen. Und diese Hoffnung sollte in uns Freude auslösen. Eine Freude, die uns auch durch schwere Zeiten trägt, die selbst dann nicht vergeht, wenn Notsituationen kommen. Haltet durch. Martin Luther übersetzt hier, seid geduldig in Trübsal. Und ja, diese griechische Vokabel, die immer wieder für das Durchhalten im Neuen Testament verwendet wird, kann man mit Geduld übersetzen. Aber ich finde, dass in unserer deutschen Sprache das Wort Geduld zu passiv klingt für das, was eigentlich gemeint ist. Denn hier ist nicht ein passives Ertragen von Leid gemeint, sondern ein aktives Widerstand leisten, ein Nicht-Aufgeben, eine Beharrlichkeit. Modern würden wir sagen, eine Resilienz. Dieses griechische Wort Geduld lautet Hypomeno im Griechischen. Dieses Wort setzt sich zusammen aus zwei Vokabeln. Aus der Vorsilbe hypo, die kann man übersetzen mit drunter, und aus dem Verb menno, das heißt einfach bleiben. Wörtlich übersetzt bedeutet dieses Wort Geduld also drunter bleiben. Resilienz und Beharrlichkeit entstehen dort, wo wir nicht wegrennen vor den Problemen unseres Lebens, sondern wo wir gewissermaßen unter der uns auferlegten Last bleiben, im Vertrauen darauf, dass Gott uns helfen wird, diese Last zu tragen. Ich bin jetzt bald 20 Jahre verheiratet mit Erika und Gott hat uns drei bezaubernde Kids gegeben. Unsere jüngste Theresa ist jetzt 8 Jahre alt und manches Mal hole ich sie von der Bushaltestelle ab, wenn sie von der Schule nach Hause kommt. Und immer wieder bittet sie mich darum, ihren schweren Schulranzen zu tragen. Und ich stelle dann fest, wahrhaft, wie schwer dieser Ranzen ist und nehme den dann auf meine Schultern. Und schon manches Mal habe ich mir gedacht, Herr, so ähnlich gehst du, glaube ich, auch mit mir um. Du nimmst mir meine Lasten ab. Und dieses Bild tröstet mich. Aber es war gerade in der letzten Woche, als hätte Gott mir dieses Bild nochmal neu eröffnet und mir gezeigt, manches Mal nimmt er mir gar nicht meinen Rucksack vom Rücken. Er lässt meinen Rucksack auf meinem Rücken, aber er trägt mich. Und so geht's mir manchmal. Ich bleibe unter der Last, die mir auferlegt ist, aber ich fühle mich mit meiner Last von Gott getragen. Und dieses Bild hat mich tief angesprochen. Wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, ihr Lieben, dann sehen wir, dass die Bibel eine ganz spannende Perspektive auf Nöte und Probleme und Schwierigkeiten hat. Im Sinne der Bibel gehören Schwierigkeiten nicht einfach nur zum Leben, sondern sie haben das Potenzial, uns sogar stärker und besser zu machen. Einige Kapitel vorher, und wir haben diesen ergänzenden Bibeltext vorhin gelesen in Römer 5, hat Paulus ja gesagt, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Paulus zieht gar nicht die Schlussfolgerung, dass der Glaube an Jesus uns in ein beschwerdefreies Leben hineinführen würde. Nein, ganz und gar nicht. Paulus geht davon aus, wie auch Jesus und die anderen Schreiber des Neuen Testamentes, Rückschläge, Schwierigkeiten, Krisen, Probleme, Nöte, sie werden kommen. Sie sind Bestandteil eines christlichen Lebens. Aber die Perspektive ist, dass diese Bedrängnisse das Potenzial haben, uns stärker zu machen, stärker in unserer Ausdauer, in unserer Bewährung, in unserer Hoffnung, ja, in unserem Glauben. Nämlich dann, wenn wir nicht weglaufen, sondern wenn wir drunter bleiben. Vielleicht kennt ihr diesen Mann hier, Nik Vujicic. Nik Vujicic ist zur Welt gekommen mit einem Gendefekt und er leidet an dem sogenannten Tetra-Amelie-Syndrom. Das heißt, er kam ohne Arme und ohne Beine zur Welt. Heute tourt er als Motivationsredner und als Prediger um die ganze Welt. Er ist 41 Jahre alt, verheiratet und vierfacher Vater. Hier ist mal ein Foto von seiner gesamten Familie. Aber dieser Nik Vujicic erzählt, wie er zunächst einmal an den Punkt kommen musste, um zu akzeptieren, was er nicht verändern kann. Eine Last lag auf ihm. Und er musste drunter bleiben. Ihm fehlten Arme und Beine. Und in seinen Vorträgen erzählt er davon, wie er es lernen musste, seinen Fokus zu verschieben. Nicht mehr auf das zu schauen, was ihm fehlt, sondern das zu entdecken, was er hat. Er hatte keine Lust mehr, in Selbstmitleid zu versinken und zu jammern. Stattdessen entschied er sich dafür, drunter zu bleiben, das anzunehmen, was er nicht verändern konnte und das Beste aus dem zu machen, was ihm gegeben wurde. Und ihr Lieben, so entsteht Resilienz. Wo wir das uns geschenkte Leben nicht in seinen Fehlern und Grenzen betrachten, sondern in seinen Chancen und Möglichkeiten. Resilienz entsteht, wo wir uns entscheiden, nicht länger Opfer sondern Gestalter zu sein. Dort, wo wir darauf vertrauen, dass uns selbst die schlimmsten Ereignisse unserem Leben nach vorne bringen können. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. So drückt es Paulus in Römer 12, Vers 12 aus. Dies ist also der zweite Punkt. Seid beharrlich in Not. Aus unserer Beharrlichkeit, aus unserer Widerstandskraft, aus unserer Resilienz erwächst die Kapazität, andere Menschen zu lieben, anderen Menschen Gutes zu tun, andere Menschen stark zu machen und ihnen zu dienen. Und dann drittens, beständig im Gebet. Am Ende des Verses 12 heißt es dann, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. In diesem dritten und letzten Punkt meiner Predigt möchte ich euch ein bisschen in meine Lebensgeschichte hineinschauen lassen. Das kann ich deshalb machen, weil ich als Gast heute hierher fahre, aber auch heute wieder wegfahre und dann bleibt es einfach bei euch. Ich knall euch jetzt einen Brocken vor die Füße, aber ihr müsst es hören und ich glaube, es wird zu euch sprechen. Denn meine Lebensgeschichte ist davon geprägt, dass ich aufgewachsen bin mit einer älteren Schwester und 5 jüngeren Brüdern. Und als ich 11 Jahre alt war, ist mein 7-jähriger Bruder auf dem Weg zur Schule von einem Auto dermaßen schwer angefahren worden, dass er 3 Tage später im Krankenhaus verstorben ist. Das ist natürlich eine ultimative Tragödie für uns als Geschwister gewesen, aber vor allen Dingen für meine Eltern. Und ich erinnere mich noch, wie gegen 5 Uhr morgens, gefühlt mitten in der Nacht, unser Haustelefon klingelte und uns allen war bewusst, das muss ein Anruf aus dem Krankenhaus sein. Und jetzt wird uns gesagt, Alex hat es nicht geschafft. Und genauso ist es gewesen. Und es fühlt sich als Familie an wie eine von Gott auferlegte Lebenstherapie, damit klarzukommen, sich da rauszukämpfen, wieder Freude am Leben zu gewinnen und die Güte Gottes wieder zu entdecken. Aber das haben wir geschafft. Ich habe Eltern, die Jesus lieben, die gottesfurchtig leben, sind aus meiner Sicht Helden. Die haben uns als Kinder an die Hand genommen und wir sind einen geraden Weg gegangen. Gott hat Großartiges getan. Ich habe mit 18 ungefähr meine Berufung in den pastoralen Dienst empfangen und bin unfassbar dankbar gewesen für das, was Gott in mir getan hat und wie er mich wiederhergestellt hat. Und dann bin ich vor zwei Jahren ein zweites Mal an einen Punkt gekommen, wo ich erschüttert gewesen bin und zwar so stark, dass ich nicht mehr beten konnte. Es war wieder 5 Uhr nachts, als es bei uns am Haus klingelte. Und ich bin ja noch wie traumatisiert durch das, was ich erlebt habe in meiner Kindheit. Ich mag das nicht, nachts geweckt zu werden von irgendwelchen Geräuschen und habe mich schon ganz, ganz komisch gefühlt, als ich die Treppe nach unten gegangen bin, um die Tür zu öffnen. Und meine Eltern standen vor mir, um mir um 5 Uhr morgens zu erzählen, dass ein weiterer Bruder von uns durch einen Autounfall ums Leben gekommen war in der Nacht. Das ist vor 2 Jahren gewesen, im Juli. In der Folge haben wir als Familie uns getroffen und miteinander philosophiert, was hat Gott mit uns vor? Wir haben doch gerade dieses Trauma überwunden gehabt und haben zurückgefunden ins Leben. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn man so etwas erlebt, dann wird es zum größten Gebetsanliegen, dass so etwas nicht nochmal passiert. Und es wird gleichzeitig auch zur größten Angst, dass so etwas nochmal passieren könnte. Und wenn das dann nochmal passiert, wird dir der Boden unter den Füßen weggerissen. Und ich war an einem Punkt, als Pastor mit ein bisschen Diensterfahrung, lebendig im Glauben, mit meiner Frau, mit meinen Kindern unterwegs für den Herrn, wo ich nicht mehr Bibel lesen konnte, wo ich nicht mehr singen konnte, wo ich nicht mehr beten konnte. 4, 5 Wochen hat es gedauert, bis ich mein erstes Lobpreislied wieder singen konnte. In solchen Krisensituationen, ihr Lieben, gibt es 3 typische Muster, mit denen wir reagieren können. Erstens mit Aggression. Das heißt, du gehst auf Angriff, du gehst auf Attacke, du wirst wütend, herrisch, schlägst um dich, du attackierst andere Menschen und Gott für die Misere, in der du sitzt. Dir wird alles egal, du entwickelst dich zu einem Tyrannen. Das ist ein typisches Muster. Zweitens, das ist das Muster der Flucht. Du fliehst, du lenkst dich ab, du vertuscht und verdrängst deine Emotionen, du begräbst deinen Schmerz in irgendeiner Form von geheimer Sucht, Alkohol, Drogen, Pornografie, eine Affäre, was auch immer, du wirst arbeitswütig und verlierst dich in Aktionismus, um dich nicht dem zu stellen, was in dir abgeht. Oder drittens, Zynismus. Du wirst zynisch. Du belächelst Gott und seine Güte. Denn du weißt jetzt um die riesengroße Kluft zwischen dem, was bei Gott eigentlich möglich ist, und dem, was du tatsächlich erlebst. Und dann stumpfst du ab und du spottest über die anderen, die immer noch festhalten an Gott, wie naiv sie doch sind, an einen guten und allmächtigen Gott zu glauben. Aggression, Flucht, Zynismus. Bei mir war es der Zynismus. Ich habe nicht mehr gebetet, aber ich habe in meinem Herzen folgendermaßen mit Gott gesprochen. Gott, mehr fällt dir nicht ein, mehr hast du nicht drauf. Hast du uns nicht schon einmal durch diese Situation geführt? Und jetzt schon wieder? Hast du etwa Freude daran, uns zu quälen? Und so habe ich mit Gott gesprochen. Und dieser Zynismus, ihr Lieben, hat mein Herz vergiftet. Aggression, Flucht und Zynismus. Keiner dieser drei Wege ist ein guter Weg, um sich einer Krise zu stellen. Mir blieb nichts anderes übrig, als drunter zu bleiben, unter der mir auferlegten Last drunter zu bleiben. Und Dinge loszulassen, Dinge, die ich auch nicht einordnen, nicht verstehen kann, loszulassen. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, wer alles losgelassen hat, der kann gar nichts mehr verlieren. Wer alles losgelassen hat, der besitzt selber nichts mehr und muss um nichts kämpfen und sich auch um nichts sorgen. Ja, wer sogar das Recht auf sein Leben losgelassen hat, der lässt sich fallen, bis er gefangen wird. Und so wurde ich aufgefangen von den gütigen Armen Gottes und habe gerade durch die Klagepsalmen des Alten Testamentes mich wieder zurückgekämpft in die Nähe Gottes und habe festgestellt, im Wort Gottes finde ich sogar die Worte, mit denen ich mich gegen Gott richten kann. Und das hat mir Halt gegeben. In den Schwierigkeiten unseres Lebens, ihr Lieben, da werden unser Ego, der innere Stolz, so etwas wie Narzissmus und das Streben nach Applaus radikal konfrontiert. Radikal konfrontiert. Und wir merken, dass wir hoffentlich wie einst Paulus sagen können, denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und wir dürfen entdecken, dass einer der wichtigsten Wege hin zu einem Leben in echter Stärke der Weg von Schwäche sein kann. Paulus, der großartige Apostel Paulus, der schreibt ja in dem Neuen Testament viel über Vollmacht und über die Kraft des Heiligen Geistes. Und Gott hat mächtige Wunder durch ihn gewirkt. Bekehrungen, Geistestaufen, Krankenheilungen, Wunder. Aber genauso erlebte Paulus auch Bedrängnis, Verfolgung und Krankheit. Im zweiten Korintherbrief schreibt er einmal, dass Gott ihn weder von seinem Stachel im Fleisch befreit, noch ihm die vielen Bedrängnisse genommen hat. 2. Korinther 12, Abvers 9. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Paulus hatte keine Hemmnisse davon zu sprechen, dass Gott seine Gebete nicht erhört hat. Stattdessen schreibt er von Schwachheit und Gebrochenheit. Und hier dürfen wir lernen, Christ sein heißt nicht immer der Starke zu sein. Es heißt auch, die eigene Schwachheit akzeptieren zu können und sich zurückzukämpfen in eine Position, in der man wieder beten kann. Seid beständig im Gebet. Ich komme zum Abschluss meiner Predigt. Einmal hat eine Mutter ihren 13-jährigen Sohn mitgenommen zu einem Konzert des berühmten polnischen Pianisten Ignacy Paderewski. Und sie nahm frühzeitig im vorderen Bereich des Saales ihre Plätze ein. Als die Mutter für eine kurze Zeit abgelenkt war, weil sie eine Freundin erblickt hat, nutzte der kleine Junge die Gelegenheit, ist ausgebüxt, auf die Bühne geklettert und setzte sich an diesen majestätischen Klavierflügel. Und der 13-Jährige spielte auf der Tastatur dieses Kinderlied Funkel, Funkel, kleiner Stern, ach, wie bist du mir so fern. Die Mutter schnappte nach Luft. Doch bevor sie ihren Sohn vom Spiel abhalten konnte, erschien der große Klaviermeister Paderewski auf der Bühne. Er setzte sich neben diesen Jungen, flüsterte ihm zu, gib nicht auf, spiel weiter. Paderewski beugte sich vor, streckte die linke Hand aus und begann, einen Basspart auf dem Klavierflügel einzuspielen. Und mit dem rechten Arm umschloss er den Jungen und fing an, auf der anderen Seite der Tastatur zu spielen. Vielleicht sind wir manchmal wie dieser 13-jährige Junge, versuchen uns im Leben aus, probieren herum, spielen so gut wir können, ein bisschen zaghaft, eigentlich unfähig und amateurhaft. Aber wir dürfen wissen, der Meister ist bei uns. Der Meister umgibt uns, er hält uns, er lässt uns nicht allein, er setzt sich neben uns, umschließt uns mit seinen Armen, er spornt uns an und flüstert uns zu, gib nicht auf. Spiel weiter. Brennend im Geist, beharrlich in Not, beständig im Gebet. Welcher dieser drei Punkte ist heute dein Punkt? Ist heute das, wo der Geist Gottes zu deinem Herzen spricht? Wenn wir andere Menschen lieben wollen, sollten wir selbst gefüllt sein mit der Liebe Gottes. Mit Leidenschaft, mit Eifer, mit Hingabe, im Dienst, mit Resilienz, mit Beharrlichkeit, mit Widerstandskraft und mit Beständigkeit im Gebet, was auch immer uns gerade zu schaffen macht. Und dafür würde ich gerne beten. Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort und für dein Reden an diesem Morgen. Es ist so wohltuend, wenn du zu unseren Herzen sprichst. Vielleicht sind wir heute hier träge, nachlässig, müde, kurz davor auszubrennen. Herr, dann strecken wir uns aus nach dem Feuer deines Geistes und bitten dich, lass unsere Herzen lichterloh brennen für dich. Jesus, wir wollen diese Hoffnung, mit der du uns beschenkt hast, die wollen wir wieder neu entdecken und uns an ihr freuen. Wir brauchen deine Kraft und Beharrlichkeit in unseren Notsituationen. Hilf du uns, Herr, diese Herausforderungen und Probleme unseres Lebens zu bewältigen, in dem Vertrauen darauf, dass du uns nicht verlässt, nein, dass du bei uns bist und uns hilfst. Und ich will dich bitten, dass du uns Kraft schenkst, eine lebendige Beziehung zu dir zu leben, die geprägt ist von einem dynamischen Gebetsleben, von einem tiefen Vertrauen darauf, dass du die Kontrolle hast, selbst wenn wir die Dinge in unserem Leben nicht verstehen. Danke, Herr, für diesen Text aus dem Römerbrief, der heute zu unseren Herzen gesprochen hat. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.